Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
Schönen guten Abend.
Herzlich willkommen bei den Literaturagenten. Hier wird's gleich bunt und laut. Wir beschäftigen uns mit Flippern.
Ja, und dann geht es in die tiefsten Abgründe der, tja, was ist es eigentlich, digitalen Realität, Fiktion, also es ist irgendwie so ein Dazwischen in Elias Hirschels neuem Roman Content, den wir Ihnen gleich vorstellen.
Seit er ein junger Mann war, spielt der Kulturwissenschaftler, Journalist und Schriftsteller Andreas Bernhard den silbernen Ball in den Flipperautomaten. Zwar nicht von Soho bis Brighton, aber vom Pullacher in München über den Plattensee in Ungarn bis hin zu einer Spielothek am Kudamm. Er hat an allen Flippern gespielt und darüber jetzt ein Buch geschrieben. Der Trost der Flipper heißt es.
Und da wir Trost in jeder Form sehr schätzen, sprechen wir jetzt mit ihm darüber. Schönen guten Abend, Andreas Bernhard.
Guten Abend.
Flipperautomaten sind ja heutzutage ja wirklich weitgehend verschwunden, haben das Aufkommen der Computerspiele nicht überlebt, muss man wohl sagen. In den 70er und 80er Jahren waren sie ja beinahe allgegenwärtig. Sie haben sich damals auf die Suche nach immer neuen Flippern gemacht und sie behaupten, sie konnten schon bei Gebäuden von außen sehen, ob es drinnen einen Flipper gab. Woran bitteschön haben Sie das erkannt?
Ja, da haben dieser Freund und ich, die das gemacht haben, so als wir 10, 11, 12 waren, mehrmals in der Woche, so ein Gespür entwickelt. Wir haben gemerkt, wenn wir da in München an den bisschen schäbigeren Vierteln so von Gaststätte zu Gaststätte gegangen sind, dass immer dann die Chance hoch war, dass ein Flipper drinsteht, wenn diese Orte schon so ein bisschen schäbig waren und man das Gefühl hatte, die haben ihre beste Zeit hinter sich. Und das hat dann so Gaststätten oder Kneipen eigentlich prädestiniert dafür, dass unten im Keller oder so ein paar Flipper standen, wohingegen, wenn man so ein ganz neues, vornehmes Speisenrestaurant oder so eine gepflegte Gaststätte vor sich hatte, wusste man eigentlich schon, dass man gar nicht reingehen muss.
Andreas Bernhard, Sie erzählen, wie Sie in einem Münchner Jugendclub in die Grundzüge des Flippern eingeführt wurden. Viele Menschen kommen nie über ein, zwei Versuche hinaus, geben dann auf, denken dann, Flippern sei Glückssache. Sie aber sagen, Flippern ist ein Geschicklichkeitsspiel. Verraten Sie uns doch mal zwei Tricks, die uns beim nächsten Mal sofort zum besseren Flippern verhelfen.
Na, was mir damals, als ich das Spiel da beigebracht bekommen habe als Kind, besonders geholfen hat, war der Tipp, nie beide Schläger gleichzeitig drücken, beide Knöpfe gleichzeitig drücken, sondern immer nur einen der beiden Schläger. Und dann hat mir damals auch sehr geholfen der Ratschlag, dass man, wenn der Ball so von einer Seite des Feldes kommt, dass man immer den einen Schläger so hoch tut, um ein bisschen den Winkel zu verkürzen, wie beim Fußball, wenn der Torwart den Winkel verkürzt. Und diese beiden Tipps waren, glaube ich, für mich die wichtigsten.
Jetzt beschreiben Sie in Ihrem Buch, wo und wann Sie dann auch genau welche Flipper gefunden haben. Jeder Flipper hatte ja auch einen ganz konkreten Namen. Es waren ziemlich irre Namen. Wie kamen die eigentlich zustande?
Na, da muss man wahrscheinlich verschiedene Epochen unterscheiden. Ab den späten 70ern hat sich sehr stark verändert. Und dann waren die Motive der Flipper eigentlich immer Werke der populären Kultur, also Kinofilme, Bands, Fernsehserien. Das ging so 1976 los mit The Who als erstem Motiv und dann Dolly Parton und Kiss. Und jetzt gibt es eigentlich Dutzende von Flipper über Bands, wobei besonders interessant sind, dass es eben immer nur weiße Rockbands sind. Und das wäre ein weiteres Argument für das Aussterben des Flippers, dass er nicht es geschafft hat, die schwarze Popkultur, Hip-Hop etc. Einzugliedern. Mhm. Also es ist bis heute ein weißes Vergnügen und daher doch sehr limitiert popkulturell.
Spannend.
So famos das Leuchtfeuerwerk auch sein mag, das Flipper veranstalten, es kann ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass es letztlich darum geht, dass hier ein Mensch einen Automaten bedient, so wie wir heute pausenlos am Handy hängen und weiter digitale Arbeit verrichten. Ist Flippern eigentlich ein Freizeitvergnügen oder ist es doch eine Einübung ins Maschinenbedienen?
Na, das Interessante ist, wenn man sich ansieht, wie der Flipper in seiner absoluten Blütezeit, also sagen wir jetzt mal zwischen 1970 und 1985 oder so, kritisch rezipiert worden ist, dann haben die Gegner des Flippers oder auch die soziologischen und journalistischen Kommentare ihn immer in Verbindung gestellt zur Fließbandarbeit. Ne? Und es gibt sehr viele so Fernsehsendungen in den 70er Jahren, wo dann praktisch der Flipperspieler überblendet wird mit dem Fabrikarbeiter und dann nach so einer bisschen vulgär adornitischen oder marxistischen Weise gesagt wird, in der Freizeitindustrie wiederholt sich die industrielle Arbeit. Und das Interessante für mich war jetzt beim Schreiben des Buchs zu sehen, dass eben beides genau gleichzeitig verschwindet. Also man kann sagen, der Flipper verschwindet mit dem Diskurs der Entfremdung. In dem Moment, wo diese, sagen wir mal, marxistische oder adornitische Kritik verschwindet, dass wir in entfremdeten Arbeitsverhältnissen leben, in dem Moment verschwindet auch der Flipper oder umgekehrt. Und man kann sich ja fragen, wie das eigentlich heute ist, weil heute spielt man ja bei der Arbeit noch viel, viel mehr als vor 30, 40 Jahren. Auch diese ganzen Gamification-Elemente in der Arbeit sind ja sehr stark. Aber das kritisiert eigentlich fast niemand mehr so richtig, ne? Insofern kann man sagen, vielleicht sollte man sich daran nochmal ein Beispiel nehmen, wie der Flipper vor 40 Jahren kritisiert wurde und ein bisschen genauer das Verhältnis von Spiel und Arbeit heute zu untersuchen.
Es gibt einen Zustand, den ich mir als das höchste Glück des Flipper-spielenden Menschen vorstelle. Diesen Zustand haben Sie selbst mehrfach erlebt. Er heißt das Pinball-Nirvana. Pinball ist ja das englische Wort für Flipper. Was geschieht einem im Pinball-Nirvana?
Na, das ist natürlich der absolut erstrebenswerte und schönste Zustand. Und damit ist gemeint, wenn man dieses Spiel, das ja doch auf den ersten Blick in Film auf Zufall zu beruhen scheint, durch diese Schlagtürme und Federn überall und der Ball flippert hin und her, wenn man diesen Zufall sozusagen größtmöglich bändigen kann und der Flipper minutenlang das macht, was man selber will und die Kugel genau den Spuren folgt, die man vorhat zu erzielen. Und dann spricht man vom Pinball-Nirvana, wenn man das Gefühl hat, dass Mensch und Maschine sozusagen verschmelzen und das eine vom anderen nicht mehr zu unterscheiden ist.
Sie beschreiben, wie Sie nach dem Mauerfall nach Berlin gekommen sind und da haben Sie Zuflucht in einer Merkur-Spielothek am Kurfürstendamm gesucht. Die war voll mit Flipperautomaten und da fanden Sie Trost. Zitat, konnten das Alleinsein besser aushalten, wie Sie da schreiben. Was genau ist das für ein Trost, den der Flipper geben kann?
Na, ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele, die viel geflippert haben. Und auch wenn man sich zum Beispiel den Flipper in der Kinogeschichte ansieht, wie ihn Godard und Truffaut oder Wim Wenders in seinen frühen Filmen verwendet hat, dann ist der Flipper in der Spielhalle schon der Ort, wo man so ein bisschen zur Orientierung kommen kann, wenn man jetzt vielleicht gerade in einer Phase der Desorientierung oder auch einfach an einem Tag der Langeweile und der Trägheit ist. Und diese Erfahrung habe ich schon oft gemacht in meinem Leben, dass gerade in der Fremde oder jetzt irgendwie so eine Riesenstadt wie Berlin, in die man als 20-Jähriger in die es einen verschlägt, dass dann der Flipper und dieser Versuch, das Unkontrollierte zu kontrollieren und die Kugeln gut zu spielen und ein Freispiel zu machen, dass das einem so eine Art von Geborgenheit oder eben Trost gibt.
Solche Geschichten zwischen Pinball, Nirvana und Flipper-Orientierung sind nachzulesen in Andreas Bernhards Der Trost der Flipper, erschienen bei Klett-Cotta, 128 Seiten, kosten 20 Euro. Und jetzt am Dienstag, also übermorgen, um 20 Uhr, da gibt's die große Buchpremiere. Der Trost der Flipper wird in der Fahimi Bar in der Skalitzer Straße 133 in Kreuzberg gefeiert. Um 20 Uhr geht's los. Eintritt 5 Euro.
Und wir hören jetzt das berühmteste Lied über einen Flipperspieler. The Who, Pinball Wizard.
Danke.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Die flämische Comiczeichnerin Judith van Istendaal ist hierzulande für ihren Comic Penelopes Zwei Leben bekannt geworden. Darin schildert sie die Zerrissenheit einer Ärztin, die im syrischen Bürgerkrieg arbeitet und unermessliches Leid erleben muss und dann immer wieder in ihre Heimat zurückkehrt, nach Belgien, wo sie gern mehr für ihren Mann und ihr pubertierendes Kind da wäre. Aktuell ist von ihr der Comic Atan von den Kykladen erschienen. Die Geschichte um einen begabten Jungen in der griechischen Antike, der sich gegen die Künstler seiner Zeit durchsetzt. Judith van Istendaal haben wir auf der Leipziger Buchmesse getroffen und sie gefragt, welches Buch sie nachhaltig beeindruckt hat.
Das Buch, das mich umgehauen hat, ist Virginia Woolf, A Room of One's Own, wo Virginia Woolf in einem kleinen Essay, das sehr lustig ist, auch beschreibt, wie wichtig es ist, einen Platz für sich zu haben, wo man Zeit hat und Platz, um seine oder deine eigenen Sachen zu entwickeln. Und dass Frauen das eigentlich ganz lange gar nicht gehabt hatten. Ich habe es bekommen von meiner Mutter, als ich 18 Jahre alt war. Und ich habe es meiner Tochter geschenkt, als sie 18 Jahre alt war, weil es so wichtig ist zu streiten für a room of one's own. Es ist der Anfang von Emanzipation, glaube ich.
Das war die flämische Comiczeichnerin Judith van Istendahl über Ein Zimmer für sich allein von Virginia Woolf. Das Buch ist in mehreren Ausgaben erhältlich. Wir empfehlen besonders die von Antje Ravik-Strubel übersetzte. Die ist im Kamper Verlag erschienen. 192 Seiten als Taschenbuch erhältlich für 12 Euro.
Radio 1. Favorit Buch.
Weit entfernt scheint der Weltuntergang nicht im neuen schwer dystopischen Roman Content des Wiener Schriftstellers Elias Hirschel. Im Mittelpunkt steht eine namenlose Freelancerin, die in einer Content-Farm sinnfreie Inhalte fürs Netz produziert. Listicles zum Beispiel wie diese. Die Top 15 der tödlichsten Flugzeugabstürze, die 7 gruseligsten iranischen Volksmärchen oder die 3 besten Arten, deinen Tod vorzutäuschen. Als eines Tages die Social-Media-Konten der jungen Frau gehackt werden, droht das Internet, ihr gesamtes Leben zu kapern und in eine große Fake-Story zu verwandeln. Über seinen Roman Content sprechen wir jetzt mit Elias Hirschel bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Schönen guten Abend, Elias Hirschel.
Hallo.
Elias Hirschel, Sie lassen Ihren Roman in einer Stadt spielen, die Staublunge genannt wird. Ein von Kohleflözen durchlöchertes Gelände, das ständig von Erdbeben und Überschwemmung heimgesucht wird. Wie kamen Sie auf Staublunge? Wofür steht dieser Ort?
Bis zum Namen kam, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber es ging so ein bisschen darum, ja, so eine alte, kaputte Gegend als Backdrop zu haben, wo man irgendwie die ganze alte Industrie hat und auf der aufbauend eben so die ganze neue Digitalindustrie stattfindet. Auch so ein bisschen so als Generationenkontrast vielleicht, so was der jungen Generation weitergegeben wurde an Landschaften und an Industrie.
Und so ein bisschen hatte das auch zu tun mit einem Stipendium, das Sie in Deutschland hatten, so eine Art Stadtschreiberstipendium, oder?
Genau, allerdings habe ich da schon angefangen mit dem Roman und habe mich mit dem dann eben spezifisch in Dortmund beworben und wusste auch am Anfang noch nicht so ganz, ob das so gut zusammenpasst, aber das gab dann irgendwie einige Motive, die total gut irgendwie beides verbunden hat, weil diese ganze Untertunnelungen, diese Aushöhlungen irgendwie im Ruhrgebiet und im Internet eben auch so ganz viel Leerraum, ganz viel Mülldateien irgendwie so.
Ja, als Mensch, der aus dem Ruhrgebiet kommt, kann ich Ihnen bestätigen, eine wirklich hervorragende Wahl des Schauplatzes.
Das war auch super, da zu recherchieren. Also ich habe da insgesamt ein halbes Jahr irgendwie für das Buch recherchiert und die Leute kommen einfach von alleine mit den besten Geschichten auf einen zu irgendwie. Also es hat sich gar nicht nach so viel Arbeit angefühlt, weil man irgendwie eh andauernd an coole Fun Facts und Geschichten stößt.
Jetzt ist es so, dass hier eben früher echte Kohle gescheffelt wurde. Inzwischen machen hier bei Ihnen im Buch dubiose Internetbuden wie Smile Smile Ihren Reibach. Also das ist nämlich die Content Farm, für die Ihre Hauptfigur arbeitet. Komplett sinnfreie Inhalte werden bei Smile Smile erstellt. Da geht es einfach nur um maximal viele Klicks. Zum Beispiel YouTube-Videos von Gegenständen, die in der Mikrowelle oder in einer Hydraulikpresse geschreddert werden. Das ist, wie vieles in Ihrem Buch, leider dann doch überhaupt nicht fiktional. Die Abrufzahlen für solcherlei Videos sind erstaunlich. Warum gucken sich Menschen sowas gern an?
Ich glaube auch einfach wirklich so Lust an Zerstörung irgendwie. Ich habe auch vor kurzem mal gesagt, ich stelle mir ein bisschen auch so das gleiche Mindset vor bei irgendwie im antiken Rom, wenn man irgendwie das Kolosseum besucht, in so kleinerem Rahmen irgendwie und Gott sei Dank wird dabei niemand verletzt heutzutage. Aber ja, ich habe mir das auch in der Pandemie ganz viel angeschaut, weil es halt einfach spezifisch, wenn man sich nicht konzentrieren kann, so der beste Zeitvertreib ist. Aber es führt natürlich auf Dauer dazu, dass man die Konzentrationsspanne immer noch weiter runtergeht und genau, also immer weniger gelesen während der Pandemie, immer mehr solche Videos angeschaut.
Und dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, eigentlich könnte man ja über diesen Konsum selber mal was schreiben.
Eine besondere Rolle spielen legendäre alte Nokia-Handys vom Typ 3310. Die werden bei Smile Smile nicht nur regelmäßig in YouTube-Filmen zerlegt, sondern es gibt auch Weitwurfmeisterschaften in der nahegelegenen Psychiatrie, moderiert von echten Finnen. Diesen Wettkampf mussten sie sich gar nicht ausdenken?
Ja, das war so ein klassisches Beispiel von Sachen, wo ich dann gefragt werde, ob das ausgedacht wurde. Aber es gibt's tatsächlich. Also es gibt halt die Handy-Weitwurfmeisterschaften. In der Realität sind die nicht nur mit Nokias, aber sie kommen tatsächlich aus Finnland. Und das war ein, ich glaube, frustrierter Handyverkäufer, der damals so Prepaid-Handys verkauft hat, die so fehleranfällig waren, dass er dann wirklich den Kunden empfohlen hat, bei einer Störung sollen sie so weit wie möglich von sich wegschleudern und das löst das Problem. Ich habe auch eine private Feuerwehr drin, die irgendwie nur manche Häuser löschen und andere nicht, je nachdem wer zahlt. Und das gibt es in den USA auch schon längst. Das ist leider vieles davon einfach Realität.
Eine andere Spezialität dieser Firma Smile Smile in ihrem Roman, das sind die immer und immer wieder neuen Listicles, diese völlig absurden Aufzählungslisten. Wie in aller Welt sind Sie auf all diese grandiosen Ideen gekommen?
Ich hatte vor allem zwischendurch mal Angst, ob das Ganze nicht mehr aktuell ist, weil so Listicles eigentlich, glaube ich, so die Hochphase hatten, so ich glaube Ende der Nullerjahre oder Anfang der Zehner vielleicht. Inzwischen hat es aber so ein bisschen ein Revival, dass halt auch auf Instagram ganz viele Infoposts, zwar so in Kachelform, aber dann trotzdem formuliert als die 10 besten irgendwas oder 5 Tipps oder irgendwie sowas. Die Protagonistin im Buch selber erstellt ganz viele von diesen Listen irgendwann eben mit einem Programm, das das automatisiert macht. Und ich musste das aber alles physisch herstellen und habe dann ganz viele Bekannte aus dem Internet eigentlich, da haben alle Ideen beigesteuert, die auch alle in der Danksaugung hinten drin stehen. Also war so Crowdsourcing.
Führen Sie uns doch mal ein bisschen in die Magie dieser Listen ein. Eine besondere Rolle spielt in diesen Aufzählungen von den 10 absurdesten irgendwas immer die Platzierung Nummer 7. Was hat die mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun?
Die Nummer 7 ist einfach, weil sie weiter hinten im Text steht und wird dann meistens so als spezielles Element irgendwie so hervorgekehrt, damit man einfach länger beim Artikel ist, weil man sich oft sind die Artikel dann so aufgeteilt, dass man die einzelnen Punkte gar nicht auf derselben Webseite hat, sondern halt immer weiterklicken muss für die nächste Seite. Und genau, man liest dann zumindest so lange, bis man an der 7 ankommt, weil man wissen will, was zumindest die 7 ist und warum spezifisch die mich irgendwie zum Weinen oder zum Lachen bringen soll und ist dann, glaube ich, in den meisten Fällen enttäuscht.
Ja. Genau, und man kriegt also schon vorher immer diese Anweisung, die Nummer 7 wird sie zum Weinen bringen, die Nummer 7 wird sie aus den Puschen hauen. Und tatsächlich wird auch die Nummer 7 in einer Liste in diesem Buch noch eine sehr, sehr tragende Rolle spielen. Elias Hirschl ist unser Gast bei den Literaturagenten und wir sprechen über seinen neuen Roman Content. Ihre Ich-Erzählerin ist 31 Jahre alt, Single, Kettenraucherin. Sie träumt noch immer davon, eines Tages vielleicht einen Roman zu schreiben oder ihrem Leben irgendwie Sinn zu geben. Was ist sonst noch charakteristisch für diese Figur, würden Sie sagen?
Ich glaube vor allem so, dass sie allem eher nur zuschaut und selten aktiv eingreift. Also es passieren ja am laufenden Band eigentlich auch schlimme Sachen immer wieder mal. Und irgendwie nimmt sie das meiste davon einfach so resigniert hin. Ja, und es ist so ein bisschen insgesamt so die resignierende Haltung, die man vielleicht auch gegenüber großen Problemen in der Welt hat, wo man sich nicht imstande fühlt, aktiv darauf irgendwie Einfluss zu nehmen. Ich wollte auch einmal eine Figur machen, der quasi, wenn man jetzt so von so der klassischen Heldenreise ausgeht, wie das so klassischerweise in Filmen ist, da wird dann, springt der Held dann irgendwann auf und begibt sich auf die Reise. Und ich wollte eine Figur haben, die sich aktiv widersetzt die ganze Zeit. Also der eigentlich nur Plotpoints angeboten werden und sie teilt eigentlich nur immer wieder mit, eigentlich will sie das gar nicht und eigentlich will sie nichts davon.
Das müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen erklären, weil das einfach wahnsinnig raffiniert gemacht ist. Es fängt eigentlich damit an, dass ihr eigener Google Maps Standort immer weiter von ihrem tatsächlichen wegrückt. Dann sind diese Accounts offenbar gehackt und so eine Doppelgängerin postet also in ihrem Namen Fotos von tollen Reisen, die macht sogar Product Placement für irgendwelche Produkte, steht da plötzlich mit ihren Eltern rum, heiratet sogar. Also das ist schon wirklich fast, man kann gar nicht akzeptieren, dass sie sich nicht dagegen auflehnt.
Ja, das ist halt das Schöne an fiktionalem Schreiben, dass man dann auch irgendwie ganz viel einbauen kann, was auch völlig unrealistisch ist. Also, dass ja irgendjemand erkennen müsste, dass es nicht sie ist oder so. Und das kann man halt bei einem Roman sehr schön ignorieren. Es basiert auch so teilweise auf so realen Sachen. Das Google Maps-Ding hatte ich tatsächlich selber. Da war ich auch in Dortmund gerade. Da wollte ich zum Kulturbüro Dortmund laufen und mein Google Maps hat mir angezeigt, dass ich in die andere Richtung laufe. Und das hat mir locker 100, 200 Meter lang angezeigt, dass ich mich einfach in die falsche Himmelsrichtung bewege, bis irgendwie das Handy das irgendwann wieder trianguliert hat oder so und dann hat es wieder richtig angezeigt. Aber ich dachte mir dann, wäre eigentlich interessant, wenn dieser blaue Punkt halt jetzt einfach woanders hinwandern würde und dann könnte man zuschauen, was der so macht und ja, wo der so täglich ist. Man kriegt auch von Google immer wieder mal zugeschickt, irgendwie, was deine Reiseroute im letzten Monat war, wo du dich überall aufgehalten hast. Und, oder wenn das halt dann abweichen würde, wenn ich dann einfach so einmal im Monat eine Zusammenfassung kriege, wo ich angeblich war und so. Und das passiert auch ein bisschen auf einer, leider weiß ich ihren Namen nicht, aber es gab eine Online-Künstlerin, die sich immer in Urlaubsfotos hineinretuschiert hat, wo sie nie war und auch gewartet hat, wie lange es dauert, bis das irgendjemandem auffällt von ihrer Familie oder von ihren Followern, dass das halt einfach alles erfundene Reisen sind, auf die sie sich nie begeben hat.
Eine andere hochinteressante Figur ist die Tinder-Bekanntschaft ihrer Ich-Erzählerin. Jonas heißt er, der lebt buchstäblich in so einem ungeheizten Abbruchhaus zwischen Junkies und Müll und bei jedem neuen Tiefschlag, bei jeder neuen Pleite seiner ganzen Startups, da nimmt er das immer so als ein Lerngeschenk entgegen. Also er spricht immer von Lerngeschenken und lässt sich einfach nicht final aus dem Sattel hauen. Was hat sie zu dieser Figur inspiriert?
So ein bisschen die Frage generell, wie die verschiedenen Figuren mit dieser Gegend umgehen, weil sie halt alle so eine kaputte Gegend vor die Tür irgendwie gesetzt bekommen haben und jetzt irgendwie darauf aufbauen, was machen. Und manche verzweifeln eben komplett daran, andere ziehen sich so in den digitalen Raum zurück. Und was Jonas macht, ist eben, er will versuchen, das Wenige und Kaputte, was noch da ist, noch auszuschlachten irgendwie. So, er will irgendwie das für sich rausholen, was ihm, glaube ich, auch so ein bisschen versprochen wurde quasi, weil da ja irgendwie diese ganze ressourcenausbeuterische Industrie war und er jetzt Teil einer Generation ist, die auch irgendwie das Gefühl hat, ich will ja auch irgendwie da was ausschlachten oder für mich rausholen können, aber da ist halt einfach nichts mehr und deswegen scheitert auch alles, was er irgendwie da macht. Und sprachlich war da ganz, ganz viel von, wie sich Firmen online selber bewerben, also wie was Firmen für Gründermythen haben, dass irgendwie, warum McDonald's zum Beispiel irgendwie sich gefühlt verpflichtet fühlt, dass sie irgendwie in ihre Filialen schreiben, dass es ursprünglich ein kleines Familienunternehmen war und dass es ihnen deswegen irgendwie ein Herzensanliegen ist, Menschen zu ernähren. Und das, ich liebe das als Genre, weil das irgendwie, weil das ja auch jemand geschrieben hat. Also das war ja auch alles der Job von irgendeiner Person, die vermutlich auch irgendwie ganz gut im kreativen Schreiben ist, aber dann halt eben sowas schreibt.
Einen schreiben, erfinden Ursprungsmythen, die anderen wie sie schreiben Endzeitgeschichten. Sie nehmen uns mit auf einen wirklich aberwitzigen Ritt in immer tiefere Abgründe einer erodierenden analogen Welt. Wie besorgt sind Sie, Elias Hirschel, dass Ihr Roman Wirklichkeit werden könnte oder ist er das längst?
Ja, so halb. Also es sind viele Sachen drin, die es schon wirklich gibt. Es gibt sie nur nicht so verdichtet an einem Ort. Es sind auch ganz viele Sachen drin, die eigentlich überhaupt nicht aus dem Ruhrgebiet stammen, sondern irgendwie aus anderen Regionen. Aber die Idee war eben so ein bisschen so eine Verdichtung von ganz vielen Problemen, die eben so Ressourcenabbau und Klimawandel wird zum Beispiel nicht erwähnt, spielt so im Hintergrund eigentlich eine Rolle die ganze Zeit. Von daher, ja, das ist leider alles schon da. Also das gibt's ja auch schon. Es geht natürlich nicht so dramatisch unter, wie es im Buch der Fall ist, aber tut es halt schon, aber halt viel fragmentierter und nicht so auf einmal und an einem Ort. Aber ja, ich bin da nicht wahnsinnig optimistisch irgendwie und es war auch eine Idee für das Buch war auch, dass es mich irgendwie zunehmend gestört hat, wenn ich Artikel über den Klimawandel lese, dass die immer so positiv enden müssen, dass dann am Ende des Artikels immer noch so ein positives Mitgift irgendwie ist an den Leser, was man selber noch machen kann, irgendwie indem man dann irgendwie Fahrrad fährt oder indem man irgendwie Konsumentscheidungen anders macht. Und ich verstehe, wo das herkommt, weil man will die Leute nicht völlig deprimiert zurücklassen, man will ihnen irgendwie noch so einen positiven Schlusspunkt geben, aber das verzerrt ein bisschen die Lage, finde ich, und deswegen wollte ich auch einfach so Verzweiflung darstellen, ohne sie jetzt gleich zu beschönigen, was nicht heißt, dass alles total hoffnungslos ist, aber irgendwie auch mal anerkennen, wie schlimm Sachen sind und jetzt nicht nur in Bezug auf Umwelt, sondern auch so in Bezug auf psychische Zustände, in Bezug auf Depressionen, also einfach nur mal akzeptieren, wenn was schlecht ist. Ja.
Das passt wirklich damit zusammen, dass ich ganz häufig wie selten bei einem Buch so ein wirklich verzweifeltes Lachen ausgebrochen bin, weil die Realität so akkurat und so genau geschildert wird. Also unser Favorit der Woche, Elias Hirschel Content, erschienen bei Tscholnay, 224 Seiten, kosten 23 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Das ist das erklärte Ziel unserer Rubrik. Solche lebenswichtige Beratung finden Sie natürlich während der Geschäftszeiten in allen guten Buchhandlungen. Wir sorgen für den Dienst am Sonntagabend. Für uns geöffnet hat Ihre Buchhandlung Elvira Hahnemann von der Buchhandlung Thea in der Bundesallee in Berlin-Friedenau. Guten Abend, Elvira.
Ja, guten Abend.
Und diese Buchhandlung betritt jetzt wenigstens virtuell, würde ich sagen, eine, ja, fast könnte man schon sagen, Radio 1 Stammkundin, eine Radio 1 Stammhörerin auf jeden Fall. Annette, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie waren in den vergangenen Jahren schon zweimal als Kandidatin bei der Sommerbuchberatung dabei und haben gute Erfahrungen gemacht.
Ja, ja, das waren tolle Ideen, die ich da bekommen habe und die ich mit Freude dann gelesen habe.
Schön. Und jetzt bitten Sie also auch in Vorbereitung auf eine Reise um sachdienliche Hinweise.
Ja.
Was wir von Ihnen wissen, dass Sie allergisch reagieren auf Horror, Crime und auch Bestsellerbücher. Da muss ich doch nochmal nachfragen. Was genau haben Sie gegen Horror oder Krimi?
Das ist eine schwierige Frage. Also es gibt manchmal auch Krimis, die ich ganz gerne lese. Zum Beispiel von Fred Vargas habe ich einige gelesen. Aber ich glaube, es ist das Morden und Töten, was mir nicht gefällt. Und dass es Grauen genug in der Realität gibt, da brauche ich nicht speziell Horrorliteratur zu lesen.
Womit können wir denn dann heute behilflich sein? Was suchen Sie?
Also in den Sommerferien verlängert wollen mein Mann und ich nach Neufundland, also auf dem Landwege, diesmal nicht per Segelboot. Und da habe ich zwar auch schon Titel da. Aber es würde mich sehr interessieren, was es da noch an Literatur gibt, weil das ja nun nicht so das typische Reiseziel und sicher auch nicht das typische Literaturland ist.
Ich musste ganz kurz aufhorchen, diesmal nicht per Segelboot. Das heißt, Sie waren da schon x-mal, aber immer mit Segelboot?
Also in Neufundland nicht, aber die letzten Reisen, als ich um Buchberatung bat, die waren dann verknüpft mit Segelreisen.
Wow. Ah ja. Gesa Ufer horcht dann natürlich auf, weil sie selber Seglerin ist.
Aber wie?
So, Elvira, wir beiden Landratten.
Ja. 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 Wir tun sich doch gleich die richtigen Pakte
Was
auf.
Hast du da mit Blick nach Kanada, Neufundland an Ratschlägen?
Also Neufundland und Nova Scotia ist tatsächlich eine harte Nuss zu knacken, weil ich kenne zwar Bücher, die allerdings alle entweder vergriffen sind oder nur auf Englisch lieferbar sind, oder ich habe mir sogar extra einen ziemlich doofen Neufundland-Krimi durchgelesen, aber Krimi mögen sie ja sowieso nicht. Und von daher bin ich dann jetzt einfach ein bisschen ausgewichen auf kanadische Autorinnen und habe ich ein wunderbares Buch. Ich weiß nicht, ob Sie die Emily St. John Mandel kennen. Das ist
Nein.
Ah, sehen Sie, das freut mich. Ja, weil ich dachte mir, Edward und Munro kennt man sowieso.
Ja,
aber,
ja.
Das ist wirklich eine meiner Lieblingsautorinnen. Der Roman heißt Station 11. Ist früher schon mal erschienen unter dem Titel Das Licht der letzten Tage, wurde dann in 34 Sprachen übersetzt und jetzt letztes Jahr, glaube ich, verfilmt als Serie. Also ich weiß nicht, ob der Mittelname St. John, es gibt in Neufundland einen Ort, der heißt St. John. Also
ja,
wahrscheinlich hat es damit was zu tun, aber da bin ich nicht ganz sicher.
Das ist ja ein sehr umfassender Hinweis. Hast du da auch spezielle Bücher oder sagst du, das ist die Autorin, da kann man quasi das Gesamtwerk lesen?
Ja, die hat viel geschrieben. Ich selber habe erst zwei von ihr gelesen und bin gerade am dritten. Ich bekannt und auch schon als Taschenbuch erhältlich ist das Glashotel und eben dieses Station 11, was eben auch gerade als Film läuft. Jetzt muss ich mich aber lachen, weil sie gesagt haben, sie haben eine absolute Abneigung gegen Horrorbücher. Zu meinem Erstaunen stand nämlich irgendwo auf dem Klappentext irgendwas von Horror, wo ich dachte, das ist doch kein Horrorbuch. Aber es hat tatsächlich, wenn ich jetzt erzähle, hat es was von einer Dystopie. Es setzt nämlich ein nach einer ganz schlimmen Epidemie, die die Erde so ziemlich entvölkert hat. Sie hat es aber 2014 geschrieben, also mit der Corona-Epidemie hat es gar nichts zu tun. Und dann handelt der Roman in einer Zeit, die 20 Jahre nach diesem Ereignis geschieht. Und es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die umherwandern und an allen Orten, an denen noch Menschen leben, Theater spielen. Und zwar Shakespeare. Und ich fand es so unheimlich tröstend. Ja. Das ist schon, da passieren schon auch schlimme Dinge. Natürlich, die schlimmsten Sachen waren eben in den Rückblenden zu sehen. Aber dass so was Kultur und Literatur eben die schlimmen Zeiten überdauert und den Menschen noch Trost gibt, das fand ich irgendwie total toll umgesetzt in dem Buch.
Klingt ja, das klingt gut. Noch dazu, wo ich sehr, sehr gern und oft ins Theater gehe, dann scheint das da auch noch ein bisschen zu passen zu meinen Interessen.
Das freut mich.
Also das Buch, um das es sich handelt, wäre in voller Gänze Emily St. John Mandel und der Titel heißt Station 11, das Licht der letzten Tage im Untertitel, und als Taschenbuchausgabe ist es bei Ullstein erschienen für 14,99 € und übersetzt ins Deutsche wurde es von Wiebke Kuhn.
Also ein leichtes Gepäck als Taschenbuch für die Neufundlandreise.
Wunderbar, vielen Dank, ich freue mich.
Ja, ich freue mich, dass Sie einverstanden sind mit meinem Tipp.
Und wir erwarten natürlich bedingungslose und schonungslos offene Rückmeldungen, ob Sie was damit anfangen konnten, liebe Annette.
Gut, werde ich machen.
Wünschen gute Reise.
Ja, alles vielen Gute. Danke. Dankeschön. Tschüss.
Danke, Elvira.
Ja, gerne.
Danke, Frau Hahnmann. Tschüss.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie dringend eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de. Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Alles von sich erzählen und nichts verraten, lautete das schriftstellerische Credo der 1873 geborenen, 1923 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Autorin Willa Cather. Zu Cathers Werk gehören auch 60 Erzählungen, von denen nun erstmals eine Auswahl ins Deutsche übersetzt wurde, unter dem Titel »Der verwunschene Fels«.
Und genau dieses Bändchen hat unser lesender Autor Gregor Sander für uns gelesen. Erschienen ist das Ganze in der anderen Bibliothek und Gregor ist jetzt unser Gast. Hallo.
Hallo.
Cathers Romane, die spielen in den Ebenen von Nebraska. Also die schildern oft das ärmliche Leben der Familien, die sich dort niedergelassen haben. Die Figuren, die strahlen so ein Gefühl der Heimatlosigkeit aus. Was sind denn die Schauplätze und Sujets dieser Erzählungen?
Also in den Erzählungen geht es durchaus auch großstädtisch zu. Da kommt Pittsburgh vor, Chicago, Boston. Es gibt zwei hinreißende New York-Erzählungen, aber schon auch eben immer das bäuerliche und eher arme Landleben. Das wird auch oft so gegeneinander gesetzt. Also in einer Erzählung kommt beides auch oft vor. Es gibt zum Beispiel sechs Jungs, die sich so Tom Sawyer, Huckleberry Finn-mäßig ihr Leben vorstellen. Da sind sie so, weiß ich, 13, 14 und verbringen eine Nacht auf einer Insel in einem Fluss. Und dann wird erzählt, was später aus denen geworden ist. Es gibt eine alte Bäuerin, die nach Boston kommt und in die Oper verfrachtet wird, mehr oder weniger direkt aus dem Zug in die Oper. Und die hat als junge Frau dort im Konservatorium gearbeitet. Also die Musik war mal ihr Leben und dann wird erzählt, was mit ihr dort in diesem Wagner-Konzert passiert. Es gibt, würde ich mal sagen, schon fast eine klassische Künstlererzählung in New York. Wir sind auf einer Schifffahrt von Europa nach Amerika. Also es sind durchaus ganz verschiedene Sujets.
Mhm. Der Ton der Geschichten sei traditionell, schreibt Agnes Krupp, die Herausgeberin und Übersetzerin der Geschichten von Willa Cather. Aber unter der Oberfläche bebt und brodelt es. Was bebt und brodelt denn da?
Da bebt und brodelt es vor allen Dingen deshalb, weil es die Angst gibt, das Leben zu verpassen. Und zwar in allen Formen, die man sich so vorstellen kann. Vor allem natürlich in der Liebe. aber durchaus auch durch die Umstände, also durch die soziale Herkunft, durch die man es eben nicht schafft, raus runter von diesem Landleben zu kommen oder durch das Leben als Frau.
Jetzt haben wir ja eingangs schon gesagt, alles von sich erzählen und nichts verraten, das war Villa Carthers Credo. Nicht verraten, zumindest sehr diskret behandelt hat sie ihre jahrelange lesbische Beziehung. Spielen diese Lebensumstände eigentlich für die Geschichten irgendeine Rolle?
Naja, wir sind Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts und sie hat das nicht direkt hier thematisiert, aber man könnte sagen, sie benutzt quasi einen Trick, also es sind doch relativ häufig Männer, die Frauen beschreiben, ne? Also die Frauen auch durchaus in erotischer Hinsicht beschreiben. Und das ist durchaus interessant zu lesen, weil ihr die Männerfiguren auch so gut gelingen. Und dann denkt man hin und wieder auch, aber ja, es ist ja von einer Frau beschrieben. Das macht großen Spaß.
Mhm. Erzähl doch nochmal eine Geschichte, die dich besonders beeindruckt hat in diesem Band.
Also eine, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist schon bald Aphrodite. Also das ist diese vorhin schon erwähnte klassische Künstlergeschichte aus New York. Wir sind da am Washington Square in, eben wie gesagt, am Anfang des 19. Jahrhunderts. Es gibt einen Maler, der so ein ganz, würde ich mal sagen, harter Knochen ist, der sich so nicht nach dem Erfolg schielt, sondern wirklich nur die Kunst um der Kunst willen machen möchte. Und dann gibt es eine junge, sehr, sehr schöne Opernsängerin, die bei ihm in der Nachbarbude, möchte ich mal sagen, landet. Und die sehr lebensfroh ist und die durchaus schon auch mal auf den Erfolg schielt und durchaus auch bereit ist, dafür was zu unternehmen für sich, aber dann auch für den Maler, in den sie sich natürlich verliebt. Und da ist es interessant, dass es bei Carter nicht kein Gut und Böse gibt, also auch kein Schwarz und Weiß. Es werden alle, sie verrät keine ihrer Figuren. Es werden, wird so von beiden Seiten beleuchtet und die Leserin und der Leser kann sich selber überlegen, was er nun gut oder schlecht findet.
Mhm. Gregor, noch mal so ganz grob zusammengefasst, was würdest du sagen, was beeindruckt dich so an diesen Geschichten?
Ja, die Echtheit der Figuren. Mich beeindruckt tatsächlich auch, dass sie von einer Frau geschrieben worden sind. Das ist ja in der Zeit, in der wir da sind, nicht so häufig. Die wurden zu der Zeit ja einfach nicht veröffentlicht. Eine lesbische Frau schon gleich gar nicht. Und man merkt ja auch ihre Journalistinnenherkunft an. Also sie beschreibt einfach sehr genau. Und man lernt relativ viel über das einfache Leben, möchte ich mal sagen. Ob das jetzt nun Künstler in New York sind, die nach Coney Island übrigens mit dem Schiff fahren, weil es die U-Bahn ja noch gar nicht gab, vermutlich. Oder ob das wirklich eben diese 6 Bauernjungs sind, die werden sehr nah beschrieben, auch zum Beispiel was Kleidung oder was das Essen angeht. Man taucht in diese Welt wirklich ein und das hat mir gut gefallen.
Zum Schluss wie immer ein Kurzurteil für den Buchaufkleber, bitte.
Ja, das sind leise Geschichten, die lange nachhallen.
Nehmen wir. Die Auswahl der Geschichten von Willa Carther unter dem Titel Der verwunschene Fels wurde übersetzt und herausgegeben von Agnes Krupp. Das Ganze ist erschienen in der anderen Bibliothek. 324 Seiten kosten 48 €. So viel kosten diese wunderschönen Originalausgaben in der anderen Bibliothek, eben weil sie so bibliophil sind. Deshalb aber auch hier nochmal der Hinweis auf das E-Book. Das gibt es bereits für 16,99 €. Gregor Sonder war unser lesender Autor. Tausend Dank.
Ich danke euch.
Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Reine Poesie. Der Gedichtband des Monats.
Im Monat April stellen wir hier als Lyrikband des Monats Das ist hier der Fall, ausgewählte Gedichte von Elke Erb vor. Am 22. Januar ist die Büchner-Preisträgerin verstorben. Dieser Band ist bereits im Jahr 2020 erschienen, herausgegeben von Monika Rink und Steffen Popp. Und Steffen Popp stellt uns hier das Gedicht, das wir im Anschluss hören, näher vor.
Elke Erb ist eine ostdeutsche Schriftstellerin. Geboren und aufgewachsen ist sie allerdings in einem kleinen Dorf in der Eifel. Das Gedicht Wolken darüber, ich weiß nur das eine, spielt in diesem Dorf und in dieser Kindheit. Wir sehen die Dichterin als ein 8-jähriges Mädchen neben einem Fuhrwerk herlaufen und die ganze dörfliche Szenerie genau beschreiben, ganz ernsthaft betrachten. Dass es sich um Wahrnehmung eines Kindes handelt, sieht man auch daran, dass die Syntax relativ einfach ist und auch die Lexik des Gedichtes. Und nicht zuletzt daran, dass ganz am Ende das Mädchen den Eindruck hat, die Zügel selbst in der Hand zu halten, dieses Fuhrwerks und die Szene selbst zu bestimmen. Der Text bekommt dadurch einen nochmal ganz anderen Dreh, denn es ist ja nicht das Mädchen, das hier spricht, sondern die zum Zeitpunkt, als das Gedicht geschrieben wird, etwa 60-jährige Autorin, die sich erinnert und sich also selbst als ein Kind imaginiert, das neben ihrem eigenen Schreiben und ihrem eigenen Text herläuft und den Eindruck hat, die Zügel in der Hand zu halten, während es de facto aber die Sprache und ihre Erinnerungen sind, die das Sagen haben. Und wie der Fuhrmann auf dem Kutschbock dieses Fuhrwerks eher verschmitzt zulächeln. Und das gibt dem Ganzen einen metapoetischen Dreh, der mir auch deshalb so gut gefällt, weil er vollkommen unprätentiös und fast unmerklich in diese Szene aus ihrer Kindheit eingeschoben wird. Das ist auch ein Markenzeichen von Elke Erps Lyrik.
Wolken darüber, ich weiß nur das eine, eingelesen von Elke Erp.
Wolken darüber, ich weiß nur das eine. Ich gehe neben dem Rad. Der Wagen ist höher als ich. Er fährt eine hohe Fracht. Dahinter die Giebel stehen zart mit der Luft. Sie schließen die Dächer. So steigt es rechts von mir weiter. Dann endet es, aber rechts vorn ragt der Kastanienbaum. Ein Landweg im Dorf, eine Dorfstraße, unsere. Die Fuhre fährt hinaus. Der Fuhrmann auf seinem Kutschbock blickt lustig. Die Ochsen blicken wie Ochsen. Ich blicke ernst. Wer entgegenkommt, sieht es. Ich bin eine Achtjährige. Der Fuhrmann im Alter des Fuhrmanns. Die Ochsen sind ihr Teil Ochsen. Neben meiner Schläfe rechts das Trapez der hölzernen Wagenwand. Links nichts, der Garten, entfernt, wo er endet, das Elternhaus. Ich gehe mit der Fracht. Der Fuhrmann blickt verschmitzt. Unter dem Mützenschirm die ewigen Lachfältchen. Ich bleibe neben dem Rad, als sei ich es, die ab und zu achtsam die Zügel bewegt. Unter den Schwingen, was ist, ein sachter Flug.
Wir hörten Elke Erp, sie las ihr Gedicht Wolken darüber, ich weiß nur das eine, das sich auch in dem Radio 1 Gedichtband des Monats findet, das ist Elke Erp. Das ist hier der Fall, ausgewählte Gedichte, herausgegeben von Monika Ring und Steffen Propp. Erschien im Surkamp Verlag, 210 Seiten, kosten 20 Euro. Diese Aufnahme von Elke Erb findet sich wie einige andere Aufnahmen von ihr selbst eingelesen in dem großen Lyrikarchiv lyriklein.org. Und wir haben die Aufnahme gespielt mit freundlicher Genehmigung des Hauses für Poesie und der Akademie der Künste.
Der Roman Die Geschenke meiner Mutter von Cecilie Enger wurde in Norwegen mit dem vielleicht wichtigsten Literaturpreis ausgezeichnet, dem Preis der Buchhandlung. Und er war auch hierzulande ein großer Verkaufserfolg. Zur Leipziger Buchmesse ist ein neuer Roman von Cecilie Enger erschienen. Der heißt Aufs Meer hinaus. Assoziationsreicher Titel. Thomas, worum geht's da?
Der Klappentext verrät es eigentlich gleich um zwei Frauen, die die ersten Reederinnen, also Besitzerinnen eines Schifffahrtsunternehmens in der europäischen Geschichte sind. Die beiden heißen Bertha Torgesen und Hanna Brummenäs. Nun ist es so, dass ich zum Lesen den Schutzumschlag immer abmache und den Klappentext gar nicht lese. Deshalb wusste ich nicht, dass die Geschichte auf diese Pionierleistung hinausläuft, die auch in der ersten Hälfte des Buches überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Die Geschichte beginnt in den 1870er Jahren im Südwesten Norwegens in Haugesund. Bertha ist ein Teenager, stammt aus einer ärmlichen Familie, versucht eine Identität zu finden. Immer wieder lesen wir, wie Bertha sich in einer spiegelnden Oberfläche betrachtet. Einen wirklichen Spiegel besitzt die Familie nicht. Bertha hat nur so eine Spiegelscherbe, die eben kein Bild von ihr als Ganzes zeigen kann. Zur Konfirmation bekommt sie ein neues Kleid, ein modernes, maschinengenähtes. Sie geht in ein Geschäft, um es abzuholen und lernt dort Hanna kennen. Die arbeitet als Verkäuferin, hat ihren eigenen Geschmack, ist eine gute Beraterin für die Kundschaft, weil sie einen Blick dafür hat, was wem steht und das auch noch in Worte kleidet. unterscheiden kann. Sprich, Hannah ist das Gegenteil von Bertha. Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass Hannah einen Plan fürs Leben hat. Sie möchte eines Tages ein eigenes Geschäft haben.
Und das heißt, wenn sie so ein Gegenbild ist, dann heißt das, Bertha definitiv keinen Plan hat für ihr Leben?
Ja, das gehört zu der feinen Erzählkunst von Cäzilie Enger. Es gibt eine Szene, da wird Bertha gefragt, was sie sich wünscht. Mhm. Und ihre Antwort lautet ganz knapp. Und in dieser Knappheit kommt auch zum Ausdruck, dass es eine mechanische Antwort ist. Nicht durchdacht, nicht im Inneren ausgemalt. Die Antwort lautet, ein gutes Leben, 4 Kinder. Und Cäzilie Enger führt Bertha dann in eine Situation, in der dieser konventionelle Weg gehbar wäre. Bertha geht nämlich nach Wisnes, eine Stadt in der Nähe, in der damals große Kupfervorkommen gefunden wurden. Deshalb wurden in Wisnes die modernsten Bergwerke Europas errichtet, unter anderem auch von Bergwerksingenieuren aus Deutschland, die dorthin abgeworben wurden. Kleine Fußnote noch, aus diesem Wisnes stammt das Kupfer, aus dem die Freiheitsstatue gegossen wurde. Die wurde zwar von den Franzosen konzipiert und dann an die Amerikaner verschenkt, aber das wichtigste Material kommt aus Norwegen. Ach, okay, also, sprich, dieses Wisnes erlebt damals einen Wirtschaftsboom. Mhm. Bertha lernt in Wisnes einen Bergmann kennen, mit dem sie eine Familie gründen könnte. Der hätte auch ein Auskommen, aber sie willigt in seinen Antrag nicht ein. Sie fühlt sich zu Hannah hingezogen, ohne Worte, ohne ein Konzept, denn ein solches gab es im Südwesten Norwegens in den 1870er Jahren nicht. 2 Frauen, die als Paar zusammenleben.
Jetzt jenseits der Tatsache, dass uns natürlich wahnsinnig interessiert, ob die sich finden. Wie erzählt denn Cäzilie Enger das, was es da nicht gibt?
Sehr behutsam, in zarten Gesten. Es gibt keine Liebesszene im Buch zwischen den beiden. Ich habe 2 Lesungen mit Cäzilie Enger auf der Buchmesse moderiert. Da hat sie gesagt, es gäbe keine Zeugnisse der Liebe zwischen Hannah und Bertha, keine Tagebücher, keine Briefe. Und sie wollte auch nicht ein Liebesleben für die beiden erfinden. Was bekannt ist, sie haben ab einem bestimmten Punkt zusammengelebt, auch ein Schlafzimmer geteilt. Wir können uns vielleicht vieles denken. Cäzilie Enger führt uns nur in einer Szene in dieses Schlafzimmer. Es ist dunkel, die beiden unterhalten sich über ein schwieriges Problem und dann strecken sie im Dunkeln die Hände aus und fassen einander bei den Händen. Und dieses gleichermaßen berührend einfühlsame wie respektvolle Erzählen prägt das Buch.
Dann lass uns jetzt aber doch nochmal über diese Pionierleistung der beiden sprechen. Du hast ja erzählt, die waren die ersten Rederinnen der europäischen Geschichte.
Ja, also die beiden leben zusammen, haben zusammen ein Geschäft, sind darin sehr erfolgreich, werden nicht in Frage gestellt in diesem Lebensmodell. 2 Frauen leben da zusammen, werden auch deshalb nicht in Frage gestellt, weil in dieser boomenden Ortschaft ist ihr Geschäft wichtig und wird geschätzt. Und den Gewinn investieren sie eben, kaufen zuerst ein Schiff, das so ein bisschen abgewrackt ist, aber machen mit dem Gewinn, kaufen von dem Gewinn dann ein 2. Schiff und dann im Laufe der Zeit eben mehr und mehr. Vor dem Ersten Weltkrieg müssen dafür bezeichnenderweise Strohmänner einsetzen, weil Frauen bei Auktionen nicht mitbieten konnten. Und was sie dann, nachdem sie die Schiffe gekauft hatten, auch noch auszeichnete, sie gingen bei den Schiffen kein Risiko ein, versicherten die immer richtig, sorgten auch für die Mannschaften, verloren dann im Zuge des Zweiten Weltkrieges alle Schiffe und das Buch endet eben auch mit der Auflösung der Reederei, deren Vermögen aber verschiedenen wohltätigen Stiftung vermacht wurde. Bemerkenswert ist, dass selbst in Wisnes und Haugesund, also an den Lebensorten dieser beiden Frauen, Hannah und Bertha vergessen sind. Die waren eben nicht nur Pionierin des Reedereiwesens, sondern auch in aller Stille haben die Möglichkeit einer lesbischen Liebesbeziehung gelebt und somit auch für andere eröffnet. Und diesen beiden Frauen setzt der Roman von Cäzilie Enger ein sehr würdiges literarisches Denkmal und hat in Norwegen auch dazu geführt, dass die wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen sind.
Wow, Cäzilie Enger. Aufs Meer hinaus übersetzt wurde der Roman aus dem Norwegischen von Gabriele Harfs. Erschienen ist er im Penguin Verlag. 305 Seiten kosten 24 Euro. So, das war's auch schon mal wieder von den Literaturagenten hier von Radio 1. Wir winken Tränen erfüllt in den Äther und sagen, egal was Sie jetzt vorhaben, ob bei Ihnen ein Pinball Nirvana ansteht oder einfach nochmal eine gepflegte Lektüre. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei, egal was ansteht.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.